Ich würde sagen, wir starten das Experiment einfach mal. Das müssen wir jetzt auch gar nicht großartig betiteln. Und Sascha, der Fragenmeister.
Ja.
Womit wollen wir starten?
Genau, eine Frage, die mich zuerst interessieren würde, weil ich mache das jetzt auch noch nicht ganz so lange, jetzt hauptberuflich ja ein halbes Jahr, davor ungefähr ein Jahr ein halbes Jahr nebenberuflich. Wie bist du früher, weil ich denke mal, heute kommt es nicht mehr so oft vor, schätze ich mal, wie bist du früher mit Zweifel umgegangen? Zweifel im Sinne von, du hast vielleicht keine Kunden bekommen, was bedeutet, kein Geld ist reingekommen, du hast vielleicht deine Fähigkeiten dadurch angezweifelt und überlegt, hey, macht das alles überhaupt Sinn? Und eine Folgefrage dazu, was würdest du denken, wann sollte man die Zweifel ernst nehmen und sich vielleicht einen Plan B überlegen?
Okay, coole Frage und spannende Annahme, dass das halt bei mir nicht mehr auftritt, weil ich schon länger selbstständig bin oder Projekte andere Größen dann haben. Aber ich sag's mal so, mit einem Projekt, ob das jetzt in 100 Euro im Monat macht oder 1000 oder 10.000 oder 100.000 oder noch mehr, damit geht ja auch ein anderer Rattenschwanz von Erwartungen und gegebenenfalls Kosten einher. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel paar tausend Euro reinholst und dann Fixkosten hast für, was weiß ich, dein Auto und deine Miete und dann ein paar Softwarelizenzen und vielleicht einen Freelancer, den du beauftragst, dann macht dir das ja den gewissen Druck und den Zweifel vielleicht, ne? Weil wenn du keine Fixkosten hast, so was dann überhaupt mit dem Druck? Aber wenn du halt dann später ein Team hast und die kosten dann im Monat 25.000 Euro, und dann hast du Werbekosten von 50.000 Euro, dann sind die 150.000 Euro auch nicht mehr dasselbe, wie wenn das nicht da wäre. Und als Selbstständiger und als Unternehmer hast du immer wieder diese Zweifel, weil die Zweifel zeigen dir einfach nur, dass du dieses Sprichwort, ne, aus der Komfortzone halt rausbewegst. Also Elon Musk ist halt ein krasses Beispiel dazu und offensichtlich kenne ich, was heißt offensichtlich, aber ich kenne den nicht persönlich. Und als der, weißt du, wie seine Anfangsstory war? Also hast du seine Biografie gelesen? Weißt du, was er vor Tesla gemacht hat?
Er hat mich mit dem gar nicht beschäftigt.
Benutzt,
Also
hast
ich
du einen
glaube
PayPal-Account?
mit Krypto, glaube ich. Ne? Da hat er diese MetaMask-Plattform, die es da gibt.
Hast du einen PayPal-Account? Der hat das mitgegründet.
Okay, krass, das habe ich nie gewusst.
Um späte 90er, 2000. So, also der hatte eine Firma und hat versucht, eben das zu bauen. Ich glaube, das hieß damals eben X.com. Deswegen hat er die Domain. Und Peter Thiel hat auch versucht, so einen digitalen Zahlungsanbieter oder Zahlungsprocessing-Plattform zu bauen. Und dann haben sie letztlich sich fusioniert und daraus ist PayPal geworden. Und daraus entstand die PayPal-Mafia, wie man das nennt. Das sind die Gründer von PayPal, die halt dann halt einen fetten Exit damit hingelegt haben. Und viele, und dann haben die halt, ich weiß nicht, wie viel es jeweils war. Ich glaube, Elon Musk, vielleicht war es mehr, aber sagen wir mal 10 Millionen. Und 10 Millionen vor mittlerweile fast 30 Jahren auch nochmal eine andere Kaufkraft. Und da sieht man dann so Videos von ihm, wo der eigentlich älter aussieht als jetzt, unglaublich nerdig etc. und auf der Straße vor seinem Haus steht und sich freut wie ein kleiner Junge, weil sein McLaren geliefert wird. So, andere Zeit. Aber jedenfalls, was hat er gemacht? Der könnte ja einfach das in Aktien stecken und nichts mehr machen für den Rest seines Lebens. Aber der hat das genommen als Batzen und hat daraus Tesla gegründet. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob Tesla und SpaceX, aber der hat das alles wieder mit ins Casino genommen. Und das ist ja ein riesen Risikolevel, was der sich wieder zugetraut hat, obwohl der eigentlich durch war und obwohl der eigentlich keine Zweifel haben sollte dann, weil du hast schon mal sowas hingekriegt, natürlich. Und wahrscheinlich könnte er auch einfach coasten dann als Berater, hey, ich bin PayPal-Gründer. Lad mich ein zu Dingen. Aber der hat es ja zu sehr, 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 sehr viel mehr gebracht. Ich meine, 10 Millionen ist eine Stange, riesige Stange, mehr als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben sehen werden, selbst als Bruttounternehmensumsatz. Und das ist ja ein kleiner Furz im Vergleich zu, was ist jetzt sein Net Worth? Warte mal, schauen wir nach. Elon Musk Net Worth. 852 Milliarden.
Ja, gut.
So, das ist das 800-fache nur.
Ist länger als die IBAN der meisten.
Ist länger als die IBAN der meisten. Manche Leute haben vielleicht auch längere IBAN, wer weiß, bei so einem Konto.
Vielleicht.
Brauchst du noch mal eine extra IBAN? Jedenfalls, egal auf welchem Level du bist, diese Zweifel, diese Komfortzone, die kommt halt auf. Und du kannst halt immer nur wieder wachsen, wenn du dich traust, ins Risiko zu gehen. Und ich habe das bei dir gesehen, du hast dich ja deutlich ins Risiko getraut, ob das jetzt war mit Investment in deine Fortbildung oder ob das dann war mit eben Entscheidungen in deinem Leben, die dein Leben voranbringen, wo du gesagt hast, keine Ahnung, wie das klappen soll. Aber da hast du dich hier reingetraut und das hat dich gepusht. Und auch ein Unternehmer, und ich glaube, da gibt es genügend draußen, die dann 20 Jahren Unternehmer sind und halt einfach das wie einen Job behandeln und halt nicht ins Risiko gehen und versuchen einfach es safe zu spielen. Insofern, lange, lange, lange Rede, kurzer Sinn, ja, solche Schwitzerhände-Momente kommen für mich auch auf. Wie gehe ich dann damit um? Ich würde sagen, ein Teil ist im Außen, ein Teil ist im Innen. Im Außen, im Geschäftlichen ist es halt kalkulierte Risiken eingehen. Das heißt, wenn ich Werbebudget ausgebe für ein Produkt und Projekt, das ich kenne und ich weiß, wie der Return on Invest in den vergangenen Monaten war und ich kenne den Funnel und den Markt und jetzt entscheide ich mich, statt 1500, 2500 pro Tag auszugeben, dann ist es ja ein kalkuliertes Risiko, aber auch eins, das mich zum Schützen bringen kann. Und wenn das dann auf 5000 Euro hochgehen würde, dann nochmal mehr. Aber da kann ich ja einen Blick auf die Zahlen haben und gucken, wie verändern sich die Kennzahlen. Da muss man halt ein Gespür für das Spiel haben. So wie ein Glücksspieler, der halt nicht blind ins Casino geht und einfach mal sagt, ich spiele mal Blackjack, bis mein Geld weg ist, sondern der halt sagt, ich weiß, wie das Spiel geht und ich spiele die Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, so versuche ich Risiko zu betrachten. Es soll halt natürlich eine Schwelle sein, die nicht ruinös ist, mit kalkulierten Risiken. Ich glaube, das macht jeder smarte Unternehmer so. Und manchmal gehst du halt einen Schritt drüber, wo du sagst, okay, 10.000 wäre jetzt das Risikobudget, was okay wäre für das Projekt. Aber wenn jetzt noch 2.000, 3.000 dazukommen, ist es auch okay. Also irgendwann eskaliert das halt und das behältst du halt im Blick, wie weit du da ins Risiko gehen möchtest. Innerlich, eine Komponente ist ja Geld, die andere Komponente ist ja Zeit. Und wenn sich dann so ein Experiment, wo du mehr als vorher ausgegeben hast und vielleicht auch noch Reputationsrisiko hast, weil du halt auch jetzt für etwas im Außen stehst und Leute das sehen oder du einem Kunden ein bestimmtes Commitment gibst oder sowas, dann spürst du es halt mehr. Dann ist es nicht einfach nur, okay, traue ich mich jetzt ins kalte Wasser zu springen oder nicht, sondern halte ich das über Wochen und Monate aus. Und wie gehe ich damit um? Digga, Ausgleich. Also, ich trainiere auf jeden Fall, wenn ich unter Druck und Stress bin, trainiere ich auf jeden Fall sehr viel mehr.
Ja.
Bis zu einem bestimmten Level. Und wenn ich dann mehr und mehr arbeite und nicht mehr die Zeit mir nehme fürs Training, dann trainiere ich wieder weniger. Aber so die Übergangsphase ist auf jeden Fall sehr trainingsgeprägt. Und ansonsten halt so mir Bewusstsein, so wir sind nicht die Größten, ich bin nicht der Größte. Es gibt immer so diesen, ja, ich glaube nicht wirklich an Zufall. Ich glaube, Zufall sind halt Dinge, wo wir die Zusammenhänge nicht erklären können und nennen das dann Zufall und denken, okay, wir haben die Box abgehakt. Ich berufe mich auf meine höhere Begleitung und jo, hol mir da Vertrauen. Einfach gesagt. Und das ist wahrscheinlich nicht so anders, als es bei dir ist, oder?
Ja, also was ich denke, also du hast gesagt, du hast auch Zweifel, aber ich bin der Meinung, wenn bei dir Zweifel aufkommen, ist wahrscheinlich weniger, dass du das ganze Konstrukt anzweifelst, was du machst, sondern wahrscheinlich eher, ist jetzt diese Entscheidung, diese eine Kampagne richtig? Würdest du mir recht geben, wenn du sagst, dass Zweifel jetzt in deinem Stadion und Zweifel in meinem Stadion unterschiedlich sind? Weil du hast ja vielleicht früher auch gedacht, ist das Copywriting das Richtige? Soll ich vielleicht lieber Dolmetscher bleiben? Soll ich lieber in einem Konzern arbeiten? Also würdest du mir zustimmen, wenn du sagst, Zweifel an einem Anfang sind anders, weil du das Ganze anzweifelst? Und wie bist du vielleicht früher damit umgegangen? Weil ich denke mal, dass sie früher wahrscheinlich auch bei dir aufgekommen sind, so gedacht hast, nee, Copywriting online, ich bleibe lieber in der Firma oder so.
Die sind bei mir auf jeden Fall aufgekommen in den ersten Jahren der Selbstständigkeit. Aber ich hatte keine Firma, in der ich bleibe, wo ich erstmal kündigen musste. Ja, beziehungsweise ich hatte schon längerfristige Projekte, wo ich halt als Freelancer drin war, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe da raus, um mein Ding zu machen. Und ich hatte im zweieinhalbten Jahr der Selbstständigkeit einen Moment, wo ich überlegt habe, okay, soll ich nochmal duales Studium lieber machen? So bei KPMG, so da lernt man richtiges Arbeiten. Weil ich immer so hinterfragt habe, arbeite ich genug? Und ich habe halt auch einen anderen Vergleich. Also ich habe einen älteren Bruder, der ist Anwalt, der ist ein Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei und ist das heftigste Arbeitstier, was ich kenne. Also ich kenne niemanden, der so viel arbeitet wie der. Ich habe keine Ahnung, wie das hinbekommt. Also bei dem gibt es nicht sowas wie Flugzeugmodus. Bei denen gibt es auch nicht, ich habe die Benachrichtigungen, oder bei denen gibt es auch nicht, das Handy ist nicht im Schlafzimmer, wenn ich schlafe. Bei denen gibt es auch nicht, das Handy ist im Flugzeugmodus, wenn ich schlafe. Sondern bei denen ist es so, und wenn eine Benachrichtigung kommt, wacht er auf und guckt aufs Handy. Und beantwortet vielleicht kurz eine E-Mail und geht dann wieder schlafen. Und ich habe keine Ahnung, wie der es hinkriegt.
Halleluja.
Und ich weiß auch nicht, also der ist fit. Unterm Strich weiß ich nicht, wie gesund es ist. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, oder ich hatte bisher noch nicht den Bedarf, so heftig reinzuhasseln. So, und das ist halt bei ihm, weil er nicht, das ist halt ein anderes Konstrukt, wenn du nicht selbstständig bist, sondern in der Firma. Ne? Irgendwann als Partner in der Kanzlei bist du auch Freiberufler, ist ja auch ihm so. Als Selbstständiger kannst du es dir halt aussuchen. Und dann gehst du nur so hart ran, wie du halt mit dir selbst hart ins Gericht gehst quasi. Insofern habe ich immer hinterfragt, hart genug bin ich in der Lage, hart zu arbeiten, kriege ich das alles hin. Und dann mir gedacht, okay, vielleicht, wenn ich im dualen Studium bei einer Firma bin, dann kann das was werden. Letztlich wurde es auch sowas, ohne dieses duale Studium. Aber ja, ich habe es am Anfang auf jeden Fall hinterfragt. Und ich bin in diesem Stadium der Selbstständigkeit ehrlich genug mit mir, mit, was soll ich jetzt in irgendeinen Verein gehen und da arbeiten? Also, ich muss es halt hinkriegen.
In Pfadfindung beitreten.
Genau, also das ist ja auch, also da gibt es einfach keinen Weg, den ich mir offen lasse, außer ich ziehe es halt durch. Also für mich gibt es nicht das, okay, sollte ich mich vielleicht anstellen lassen, weil die Kampagne nicht geklappt hat. Also, nein.
No fucking excuses. Wie im Sport.
Ich glaube, wenn man es halt lang genug macht, ist halt einfach klar, okay, ich ziehe es halt durch auf die eine oder andere Art und Weise.
Ja. Ja, spannend. Bevor ich noch eine Frage dazu habe, Anmerkung zu deinem Bruder, gib dem mal einen Whoop. Mich würden mal so die Scores bei ihm interessieren. Recovery und Schlaf.
Würde mich auch interessieren. Der trägt eine Apple Watch. Der meint, er wurde letztens aufgeweckt, weil sein Ruhepuls zu niedrig war. Also weil er gedacht hat,
niedrig.
Das hat aufgehört. Also der ist halt auch ein Ausdauersportler. Der joggt halt dann auch entspannt einen Halbmarathon. Mal, ich weiß jetzt nicht, wie häufig, aber das kriegt er auf jeden Fall hin. Und der macht er und meine Schwester gemeinsam. Die haben da irgendwie da ein Faible für. Also ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Und die eine Schwester machen gerne 100 Kilometer Märsche. Das ist dann ein Mammutmarsch. Und dann latschen die 24 Stunden durch.
Hätte ich auch mal Bock.
Insofern, das kriegt er auch irgendwie hin. Insofern, aber Whoop wäre natürlich interessant, so eine Case Study daraus machen. Wie geht das so?
Das wäre dann noch eine coole Werbeanzeige, wie ein erfolgreicher Anwalt, der schafft, mit 3 Stunden Schlaf zu performen oder so.
Ja, das auf jeden Fall. Der wurde auf jeden Fall in seiner Kanzlei ein Vorbild für Work-Life-Balance, funny enough, weil er der erste hochrangige Dude in der Firma war, der sich getraut hat, Elternschaftsurlaub zu nehmen. Er hat eine Tochter, eine Nichte. Und niemand hat sich das anscheinend davor getraut. Ich weiß jetzt nicht, ob firmenweit, weil es international oder nur deutschlandweit, aber man macht einfach keiner, der dort Karriere machen will. Und der hat das gemacht, war dann, glaube ich, 3 Monate Vaterschaftsurlaub, nennt man das. Und dadurch haben sie dann gesagt, warte mal, damit können wir auch, das können wir auch für Recruiting nutzen. Weil bei Anwaltskanzleien, nur so als kurze Randanekdote, weil wir so mit Selbstständigkeit und Copywriting ja in so einer anderen Welt da sind. Aber da gibt es so richtige Rankings für die ganzen Kanzleien, welche top bezahlen und so weiter und wo die in welchem Bereich ranken. Und die sind halt die vielleicht ist es jetzt heute anders, werde jetzt auch nicht den Namen sagen, aber kann man rausfinden, die am besten zahlen und am schlechtesten Work-Life-Balance haben. Und dann aber dort ein Beispiel zu haben für Work-Life-Balance, smarte Marketing-Move von denen, das zu nutzen.
Würdest du sagen, weil du gerade Work-Life-Balance ansprichst, man kennt es ja immer wieder als Selbstständiger und auch als Angestellter, bist du der Meinung, dass es existiert für Selbstständige, dass man das hinbekommen sollte, oder sagst du, wie viele sagen, ist absoluter Bullshit, wenn du erfolgreich werden willst, gibt es keine Work-Life-Balance? Scheint ja so ein bisschen die Geister bei dem Thema Work-Life-Balance. Gibt es das für Unternehmer, Selbstständige oder nicht?
Ja, was würdest du sagen, ist denn Work-Life-Balance?
Also gerade mehr Work als Life.
Was würdest du sagen, ist Work-Life-Balance? Was bedeutet das Wort?
Ja, für mich bedeutet es einfach, dass man, also ich würde sagen, dass man einen gesunden Ausgleich hat und vielleicht so viel arbeitet, wie es nötig ist, damit ich das Leben führen kann, was ich halt gern hätte. Würde ich jetzt so für mich sagen.
Okay.
Und das ist auch ein Grund, warum ich gerade mehr arbeite, weil das Leben, was ich führen möchte, habe ich gerade eben noch nicht und deswegen arbeite ich halt gerade 7 Tage die Woche nahezu, um halt irgendwann das Leben zu haben. Und ich finde es geil.
Ja, und also ist dann das nicht eine Work-Life-Balance? Also du hast halt nicht eine Work-Life-Balance auf den Tag bezogen oder vielleicht auf die Woche bezogen und vielleicht auf den Monat bezogen, aber vielleicht aufs Jahr oder vielleicht aufs Jahrzehnt oder vielleicht auf dein ganzes Leben. Also muss jeder machen, wie er will, ne? Und ich glaube, es gibt Leute, die haben Erfolg, was auch immer das dann heißt für den jeweiligen, und ein Leben außerhalb der Arbeit. Ich glaube, das geht. Aber es ist halt immer die Frage, wie weit, wohin willst du schaffen und was ist dafür in deinem Metier notwendig? Wenn jetzt, selbst wenn man Businessberatung, Copywriting, Marketing und so weiter nimmt, in deinen Projekten, du kannst mit den Leuten einfach per Nachricht eben kurz dich koordinieren oder einen Zoom-Call springen. Früher hätte das vielleicht geheißen, okay, du musst zu der Firma und dann zum Kunden fliegen und dann sind es halt 3 Reisetage und du siehst dann die Familie, die du vielleicht irgendwann hast, nicht für einen Monat, weil du halt dort bist und dann hast du weniger Work-Life-Balance. Heutzutage ist es ja sehr viel leichter. Du kannst spazieren gehen im Wald und dann kommt eine Nachricht, ah, okay, Kunde antwortet, okay, kurze Feedback geben, Sprachnachricht, fertig. Weiter wird spaziert. Also heutzutage ist es leichter denn je. Aber wenn man sich fragt, muss ich das haben? Mach, was du willst. Aber wenn du den Rahmen größer machst, dann kannst du mal mehr Balance, mal weniger Balance haben und das hinkriegen.
Ja, ich bin aber auch sowieso überzeugt davon, oder dass mein Ansatz, dass eine Work-Life-Balance, glaube ich, mehr in einem Angestelltentum so hochgenommen wird, weil man sagt, ah, man geht da bloß hin, um Geld zu bekommen, ich will mehr Freizeit haben. Ich für mich habe festgestellt, wenn du was machst, was du liebst, dann ist die Zeit eigentlich sowieso scheißegal. Dann sitzt du halt gerne abends bis um 11 da und arbeitest, weil es fühlt sich halt nicht wie Arbeit an. Und das finde ich ist für mich irgendwo schon eine Balance in dem, was ich mache, weil ich es nicht mehr für jemanden mache, sondern für mich und für das Leben, was ich mal führen möchte. Deswegen finde ich, dass man als Selbstständiger oder vielleicht eine andere Definition hat als ein Angestellter, der sagt, boah, wenn ich 2 Tage am Wochenende frei habe, ist das für mich meine Work-Life-Balance. Und ich vielleicht Freitag um 1 schon nach Hause gehen darf, cool. Hey.
Safe, ein guter Punkt. Es gibt auch verschiedene Aspekte, habe ich mal gefunden, bei der Arbeit, die du halt lieben kannst, also wenn man gesagt hat, tu, was du liebst oder lieb, was du tust. Und du kannst ja verschiedene Aspekte von dem, was du tust, lieben. Also, was ich tue. Vielleicht magst du in einem Call sitzen und Gespräche führen oder du magst schreiben besonders oder sowas, also jetzt im Metier Marketing. Ne? Oder du kannst lieben, mit wem du das tust. Hey, wenn du kennst auch, du hast irgendeine Scheißaufgabe, wenn du es mit richtigen Leuten machst, dann ist es auch wieder geil.
Cold Calls.
Cold Calls zum Beispiel, ne? mit deiner Crew. Ist beim Militär sicherlich auch so. Ne? Also das sind abgefuckte Zustände, die heftig sind. Aber trotzdem berichten dann Leute manchmal, die aus dem Militär rausgehen, wow, das waren die Tage, weil da waren wir einfach eine Crew zusammen und so. Wir wussten, woran wir arbeiten. Und das ist auch der nächste Punkt, den man an der Arbeit lieben kann. So, warum man das tut. Oder wofür. Oder für wen. Und wenn man da immer was finden kann, hey, dann ist das ja auch die Balance da drin.
Auf jeden Fall. Und vielleicht nochmal bei dem Thema eins sagen, wo wir vorhin waren, so mit den Zweifeln, die vielleicht auch bei dir früher waren. Wenn du früher mal Zweifel hattest, gab es jemanden, den du fragen konntest, wo du genau wusstest, hey, der gibt mir eine Antwort, die mich weiterbringt, weil er mich als Max unterstützen möchte, aber auch hinter dem, was ich mache. Und wie sehr würdest du auch Verwandte und Familie fragen, die gar nichts mit Business zu tun haben, wenn du anfängst?
Sehr gute Frage. Am Anfang hatte ich das nicht und ich habe es mir sehr gewünscht. Also ich kannte niemanden, der das so macht, was ich machen möchte. Und da hatte da entsprechend auch niemanden, den ich fragen konnte. Also als ich vor Copywriting noch mit Stand-Up-Comedy habe ich das auch schon versucht zu finden. Es gibt so einen Comedian, Harry G. Kennst du den?
Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne ein paar, aber der sagt mir nichts.
In Bayern kennen den viele. Aber der ist auch außerhalb recht groß geworden mit seinen Videos. Ich schicke dir danach mal eins. Oder wenn jemand das anhört, Harry G. Business Consultants. Ich glaube, auch das meistgeguckte Video von ihm ist wirklich auch über Bayern hinweg sehr gut. Endlich. Der roastet halt sehr gut so gewisse Schichten oder Startups und Freelancer und Sales-Leute. Schicke ich dem Nachgang. Und jedenfalls dem hatte ich dann eine Nachricht geschickt, so hey, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen und kann ich dich was fragen? Management hat geantwortet, nö. Aber ich habe zumindest mal gefragt. Und Fun Fact, 5 Jahre später habe ich den im Zug getroffen. Deswegen lohnt es sich, Erste-Klasse-Tickets in der Bahn zu holen. Und der war halt mit seinem Manager da. Und ich habe dir gesagt, hey, ich habe dir geschrieben und du hast mir geantwortet. Dann habe ich Tickets für die Show in Köln bekommen, Gästeliste, wo ich Daniel mitgenommen habe.
Ja.
Ich habe das immer gesucht. So, ich hatte das nicht wirklich. Also auch die Berufswelt von meinem Bruder in dem Fall ist so anders, dass es wenig Übertragung ist dort. Und auch wenn ich gefragt habe, so, wie kriegst du das hin, so krass zu arbeiten? So, ja, ich mach's halt einfach, ja, muss halt. So, what? Was heißt das?
Ist doch
Was
normal.
ist deine Routine? Ja, ich esse Müsli morgens, ist halt wirklich immer dasselbe Müsli. Ja, insofern da auch nicht. Aber später hatte ich also dann Geschäftspartner, die mir auch wieder 10 Jahre voraus hatten. Einer hieß Thorsten. Das war auf jeden Fall so in die Richtung, weil da habe ich fachlich viel gelernt und auch menschlich viel. Und wir haben uns halt auch persönlich dann sehr gut verstanden, sind Freunde geworden. Und dann habe ich auch angefangen mit einem Mentor, also mit einem Coach zusammenzuarbeiten, so als Performance-Coach kann man sagen, innerlich Ben Mujolo. Was niemand tippen kann, wenn man das hört.
Nee.
Coach Ben.de.
Gut, bin ich.
Und das auf jeden Fall Game Changer, weil genau die Fragen, die du dir stellst, die kommen halt einfach auf. Und deine Familie, die meint's gut, aber ob die dich jetzt unterstützen oder nicht unterstützen, beides ist, ich sage jetzt mal, inkompetent. Weil wenn deine Freundin dir sagt oder deine Lebenspartnerin oder wer auch immer, Schatz, du kriegst es hin, so, das ist ein emotionaler Boost, das ist gut und besser als nicht. Aber du denkst ja auch, ja, aber du weißt es ja auch nicht. Das ist dann immer noch besser als nichts. Oder darauf wurden schon Imperien gebaut. Aber dann hilft es halt schon, jemand zu haben, der die unternehmerische Reise schon gegangen ist, persönlich an einem oder am Erfolg von einem interessiert ist, weil am Ende des Tages ist niemand so investiert, dass du es hinbekommst, als du selbst. Und wenn du Glück hast, halt ein Coach, der eine persönliche Affinität auch zu dir hat. Natürlich zahlst du dann und so weiter, dann fühlt sich das vielleicht komisch an. Aber ich habe das letztens sehr gut als Beispiel gehört. Wenn du jetzt, keine Ahnung, einen erfolgreichen Unternehmer bezahlen könntest, den du kennst und den du bewunderst, mit dem du nie zu tun haben könntest, sagen wir mal, ein Rockefeller oder ein, keine Ahnung, wen gibt es in Deutschland, Frank Thelen oder ein Elon Musk oder in der eigenen Branche oder was auch immer, und du könntest zahlen und die Person ist dein Freund, beantwortet all deine Fragen. Das wäre doch krass. Und das hat mich daran erinnert, ja, okay, auch wenn es dann komisch scheint, weil man sich dann auch gut versteht, ist es das wert. Und ja, habe ich auch nach wie vor und hilft da auch massiv.
Also würdest du auch jedem heutzutage empfehlen, sich jemanden zu suchen, der dort ist, wo man hin möchte oder vielleicht noch weit darüber und weniger auf die Verwandten hören sollte, die ja einfach keine Ahnung davon haben.
Wie ist denn deine Erfahrung damit?
Naja, ich sag mal so, wenn ich immer auf die Leute gehört hätte, die mir am nächsten stehen, die es zwar gut meinen, aber von der Sache keine Ahnung haben, würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern in Arbeitshose 700 Meter weiter weg von hier. Weil ich den Weg nie gegangen werde, dann wahrscheinlich.
Hast du gesagt, in Arbeitshose?
In Arbeitshose, ja.
Warst du dann nicht, also du warst ja dann auch in der Halle drin, aber du warst ja dann noch im Büro, eigentlich im Backoffice.
Also die ersten 3 Jahre war ich in der Werkstatt, also wirklich mit Arbeitsschuhe, Stahlkappe S3, Arbeitshose von Engelbert Strauß und T-Shirt in der Werkstatt oder auf dem Feld im Dreck unter irgendwelchen Landmaschinen. Und die Bürozeit im Lager, die war dann erst dann danach, die letzten 2 Jahre.
Aber genau, und das ist meine Frage, musstest du im Büro auch eine Arbeitshose tragen?
Ja, musste ich, weil wir ja Teile aus dem Lager geholt haben, die teilweise schwer waren. Also hast du auch Arbeitsschuhpflicht und auch Arbeitshose. Bedeutet, du hast am Computer gesessen mit einer fucking Arbeitshose, die nicht gerade angenehm war.
Mit der schusssicheren Weste, mit meinen
Nicht ganz, aber.
Ellbogenschoner, mit Schutzbrille.
Du bist dann wieder aufgestanden, hast wieder die Hose runtergezogen, dass du wieder halbwegs irgendwie ordentlich da sitzt. Ach, naja.
Ja, okay, geil.
Und deswegen, also zu deiner Frage, wenn ich immer auf die Leute gehört hätte, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch da und würde mir die Arbeitshose ein Stück weit runterziehen, dass ich bequemer sitze, als jetzt hier in meinem Büro zu sitzen, was schön warm ist und in den Schnee zu gucken. Deshalb, ja, würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen, dass es.
Da bin ich neugierig. Wie ist es für dich, slash war das für dich, wenn du dann, also du hast ja auch einen Support, du hast auch einen nicht-supportive Teil in deinem Umfeld. Du hast aber auch einen supportive Teil, also einen unterstützenden Teil in deinem Umfeld. Ich hatte ja jetzt auch gerade ein positives Beispiel gesagt, so die Freundin sagt, kriegst du schon hin. Cool, danke. Wie siehst du das für dich? Also gab es auch einen Nachteil für dich in dem positiven Feedback oder war das dann nicht genug oder wie würdest du das einschätzen? Ist die Frage verständlich?
Ja. Zu dem nicht supportenden Teil, der war jetzt nicht allzu groß. Also es gab Leute, die hatten dafür jetzt, ja, was ist wenig Verständnis, auch durch die Arbeit von früher noch, die gesagt haben, was ist denn das? Kann man damit Geld verdienen? Und ich, ja, mehr als hier. Also es gab jetzt wenig, die gesagt haben, mach das nicht. Bei meinen Eltern hat es eine Weile gedauert, um erstmal zu erklären, dass ich halt was im Internet mache. Und wenn ich dann irgendwelche Zahlen genannt habe, die man verdienen kann, da war das halt für die überhaupt nicht greifbar. Hat da wirklich eine Weile gedauert. Und was da manchmal dann das Problem ist, wenn es vielleicht dann auch manchmal nicht so läuft, wie du das vorstellst und hast irgendwie einen Rückschlag und dass dann halt niemand dahinter dir steht und du gehst zu jemandem, der das ähnlich versteht und du sagst, es klappt gerade nicht, dann kommt, ja, habe ich da gleich gesagt, bleib doch einfach in deinem Job. Das hatte ich zum Glück jetzt so nicht, weil meine Eltern da schon ziemlich unterstützend waren. Ich habe einfach dann halt immer mehr erzählt und gezeigt und auch dann immer mehr von dir gezeigt und von der NBA, wo die gemerkt haben, okay, es sind alles echte Menschen, da steckt ja scheinbar wirklich was dahinter. Dann haben sie es auch selber mal gegoogelt. Und ich würde nicht sagen, dass es einen Nachteil in dem positiven Feedback gab, weil meine Eltern schon da, es waren hauptsächlich meine Eltern, die mich da unterstützt haben, schon relativ, ja, auch ehrlich zu mir waren. Und auch gesagt haben, ja, auch wenn vielleicht damit manche 10.000 Euro im Monat verdienen, das vielleicht auch nicht jeder, geht davon nicht aus, guck einfach, dass für die funktioniert. Also sie waren schon immer ziemlich neutral und haben mich da am Boden irgendwo gehalten. Würde aber sagen, dass das, also, wie wir gerade gesagt haben, es ist nicht immer das beste Feedback, was man da bekommt, aber es ist verdammt viel wert, wenn du trotzdem mal zu jemandem gehen kannst, sagen kannst, ey, gerade ist irgendwie alles scheiße, ich gewinne gerade keine Kunden, der Kunde hat mir geschrieben, dem hey, ist zwar cool, die performen nicht und sie sind irgendwo für dich da, aber erstklassiges Performance-Feedback würde ich mir davon natürlich jetzt nicht holen. Also davon, von Verwandten meine
Okay,
ich.
das war also der emotionale Support, der dann für dich gezählt
Ja.
hat. Ja.
Einfach, dass du weißt, auch wenn es scheiße ist, es ist niemand da, der sagt, habe ich doch gleich gesagt, sondern sie unterstützen dich für sogar vielleicht auch in finanziellen Hinsicht. Wenn du sagst, hey, es gibt da gerade ein übelst geiles Coaching oder so ein geiles Event, ich muss da hin, aber naja, siehst einen Kontostand und kein Problem, wir unterstützen dich, weil wir wissen, dass du es brauchst und dass du schneller da hinkommst und das ist extrem viel wert.
Dafür ist es doch da. Schön.
Ja, aber wie gesagt, nicht für unternehmerisches Feedback, wenn sie es nicht sind selber. Weil die sehen es halt einfach teilweise total anders.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja einfach
Deswegen.
eine andere Perspektive, die dich einfach auf andere Wege führt. Lass gerne noch eine Frage für heute machen.
Vielleicht so eine allgemeine Frage, vielleicht hast du auch schon ein paar Mal gehört. Hast du jemals gedacht, dass du dich selbstständig machst, sogar ein Unternehmer wirst, der Millionen Umsätze macht? Oder kam das einfach so aus dem Nichts? Oder hast du immer gesagt, früher, ich werde Unternehmer, ich mache Millionen, das ist mein Ziel?
Nee, auf jeden Fall nicht. Ein Kumpel von mir ist auch Unternehmer, heißt auch Max. Grüße gehen raus. Der hat die Geschichte erzählt, so unter Freunden mal, so, der hat sich immer gedacht, ich werde Unternehmer und ist dann auch mit einem Anzug in die Grundschule oder in die 5. Klasse oder so gegangen. Ich glaube, seine Mutter hat gesagt, so, Digga, hör auf damit hinzugehen, zieh mal normal an. Vielleicht bilde ich mir den letzten Teil aber auch ein, aber ist auf jeden Fall mit Anzug und Aktenkoffer in die Schule gegangen. Sicherlich auch nicht immer. Nee, für mich war das gar nicht drin. Also Geschwisterfolge hat ja auch immer so ein Impact und jeder denkt so, boah, jüngstes Geschwister oder ältestes Geschwister oder was auch immer hat es am schwersten. So, niemand weiß, was das wirklich bedeutet. Und als jüngstes Geschwister hatte ich einfach sehr viel Spielraum, was viele jüngere Geschwister, vor allen Dingen, wenn es noch mehr als nur ein älteres Geschwisterteil gibt, erleben. Und dementsprechend war bei mir eher wenig Orientierung. Und ich habe also erstmal lange gezockt und wusste nicht, was ich wirklich will. Und dann über Kampfsport kam das halt rein, so eine gewisse Zielorientiertheit und durch Körpertraining. Aber das hatte für mich nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Die ersten Berührungspunkte kamen damit durch die Minijobs, die ich gemacht habe. Ich habe gekellnert halt während dem Studium und das war auch nicht auf so einer Basis, wo es war ein Café und du hast deine Dienstzeit und du hast einen Dienstplan, sondern es war so eine Catering-Firma, Käfer in München, also die schmeißen halt so fancy Events und dann wurde halt ausgeschrieben, hey, welche Events gibt es die nächsten Monate und dann konntest du dich halt eintragen und dann musstest du eigenständig halt sicherstellen, du kommst dahin, du musstest dich um deine eigene Arbeitskleidung kümmern, also ein paar Sachen zum Kommen. Ich glaube, die Krawatten hat es gegeben, aber sonst musst du halt schauen, okay, hast du die passenden Schuhe hast und so weiter.
Keine Arbeitshose, wie ich.
Eine Anzughose halt dann.
Das ist ja alles bequemer.
Ja, hatte auf jeden Fall keine Cargohosen. Ey, das Schlimmste, um deine Run-Story zu erzählen, war, ich war eingetragen für, oder ich habe mich eingetragen für irgendeine Geburtstagsfeier war das. Aber die Geburtstagsfeiern, die halt dort damit gecatert wurden, es waren keine normalen Geburtstagsfeiern. Die waren immer irgendwie in einer krassen Location oder außerhalb. Und das war in München in der, ich weiß es nicht, wie die Halle heißt, Residenz oder Hoftheater oder sowas, also richtig zentral, so richtiger Old Money-Festsaal, der so, keine Ahnung, 20 Meter ho hoch ist, zumindest in meiner Erinnerung, Gemälde, Fresken an den Decken und so weiter. Und das war ein Australier, der seinen x-ten Geburtstag gefeiert hat mit keinem seinen 20, 30 closest friends. Das war so eine lange Tafel im großen Saal und so weiter. Und also der musste richtig Cash hingeschmissen haben und hat dann dazu bestellt, anscheinend gibt es als Paket, ich weiß nicht, wer ihm das aufgeschwatzt hat, dass alles Servicepersonal barock gekleidet ist, entsprechend der Halle, in der das stattfindet.
Ja.
Also das heißt, ich hatte so, keine Ahnung, visuell kommt dem wahrscheinlich am ehesten am nächsten so ein englischer Kolonialsoldat. So einen roten Frack, irgendwie so ein weißes Rüschending. Also zum Glück hatten wir keine Perücke, die weiblichen bediensteten Servicekräfte, die hatten fucking Perücken auf, so weiße.
So schön mit, also, so mit Locken?
Ja. Ich hatte zu der Zeit Irokesen. also das war auf jeden Fall weird. Also das war ein kurzer Exkurs dahin.
Was ich kann ich mir gut vorstellen, durch Assassin's Creed. So sind da die Soldaten rumgerannt, in manchen Teilen.
Genau, perfekt. Ja, das. so sah ich außen ohne Bajonett und ohne Parkour-Move. Jedenfalls, das war schon ein bisschen selbstständiges sich drum kümmern bei den Dingern. Oh, Bayern Meisterfeier war auch ein cooles Ding. Da hat man auch manchmal Bands live gesehen, aber anderes Seminar. Und da musste ich mich halt schon selbst organisieren und um zu gucken, okay, wie mache ich das? Man konnte dann auch intern Fortbildungen machen, um dann 1 Euro mehr pro Stunde zu bekommen. Und dann habe ich das halt weitergemacht, während ich gedolmetscht habe, aber habe da schon gedacht, okay, warte mal, es gibt vielleicht so eine Sache online, weil da gab es tatsächlich ein Fach, wo es um Selbstständigkeit ging, weil viele Übersetzer halt selbstständig arbeiten. Ja? Also heute sind viele Übersetzer arbeitslos oder machen was anderes, aber das war halt ein Fach. Es war nichts Funktionales, was ich dort mitgenommen habe. Ich weiß keine einzelne Sache davon, aber es war zumindest dann so im Hinterkopf so, oh, die Selbstständigkeit könnte drohen. Das ist ja erstmal eine gruseligere Sache, weil es ist ja cooler, wenn du von einer gut bezahlenden Firma übernommen wirst und eine Sicherheit hast. Weil dann kannst du dir eine gute Wohnung in München leisten und kannst da leben. Und ein Auftrag war halt auch, was ist ein Auftrag? Eine Sache, auf die ich mich dann beworben habe, wo ich empfohlen wurde, war für das Asylamt, also fürs Amt, das Asylanträge bearbeitet, zu dolmetschen. Das war in der Nähe von unserer Sprachenuni. Und dann habe ich halt dort gedolmetscht, Englisch und Französisch. Es waren eigentlich alles Leute, die aus Zentral- und Westafrika kamen. Die haben dann so ein Interview im Asylprozess, ne, wo sie ihre Geschichte schildern müssen, so 1-2 Stunden halt erzählen, wer sie sind, woher sie kommen, was die Situation zu Hause war, wie sie dann geflohen sind, warum sie nach Deutschland gekommen sind und so weiter. Weil die müssen ja darstellen, ich werde verfolgt, es ist unverantwortlich, mich zurückzuschicken. Genau, und da habe ich gedolmetscht und dann saß ich so in diesem Raum, weil da gab es so einen Aufenthaltsraum für Dolmetscher. Und dort saß ich halt mit all diesen Leuten rum, die all diese verschiedenen Sprachen sprachen. Und die meisten von denen waren nicht mal professionelle Dolmetscher, sondern halt, wenn jemand Urdu oder Pashto spricht oder sowas, oder Farsi, also Afghanistan, Pakistan, Iran, die Gegend, dann waren das halt einfach Leute, die mit der Sprache aufgewachsen sind und in Deutschland leben und das halt dolmetschen können. Und ich dachte mir so, aber keine Arbeit von denen Vollzeit. Also man hat einen guten Stundensatz da bekommen, aber man war halt dann so an Tagen, wo die halt viele Interviews für die Sprache haben dort. Und ich dachte mir so, warte mal, wäre es nicht cool, wenn es so eine Vermittlungsplattform gäbe, wo Dolmetscher Aufträge finden. Und ich dachte mir so, boah, voll die gute Idee. Ich habe mit denen da beim Amt gequatscht, wie das so aussehen könnte. Da war ein anderer, der türkisch gedolmetscht, der hat gesagt, boah, ich hatte auch schon die Idee. Und dann haben wir halt darüber gesprochen. Sowas gibt's nicht Duolingo, aber Lingua irgendwas. Also da gab es schon Plattformen. Heißt nicht, dass es keinen Raum gäbe, aber das war wirklich, keine Ahnung, wie wenn man sich ein erstes Mal in Mädchen verliebt oder sowas, wo man merkt so, oh, warte mal, da ist was anders. Also dass ich gemerkt habe, so, ah, okay, so dieses Unternehmerische, da habe ich Bock drauf, irgendwas zu machen, was zu unternehmen. Und das war so der erste Impuls. Dann kam halt Selbstständigkeit und auch dort hätte ich nicht gedacht, dass es dann irgendwie big, big, big werden kann. Ich habe immer so versucht und gewerkelt und so weiter. Und in der Praxis ist dann auch so die Projekte, wo man dachte, boah, jetzt wird's krass. Aber dadurch hat sich eine andere Sache ergeben und wieder eine andere Sache und wieder eine andere Sache. Und daraus kam dann eine krasse Opportunity. Und dann kam was Krasses dabei raus. Und so war mein Stolperpfad zu Selbstständigkeit und Unternehmertum letztlich.
Spannend.
Bei dir war's schon immer so ein Impuls drin, selbstständig machen? Oder war das dann irgendwann erst auf, das weiß ich gar nicht so akut, oder war es einfach eine Werbeanzeige, die
Nee,
gesagt
gar
hat,
nicht. Also ich hatte damit gar nichts am Hut. Ich hatte auch mit Schreiben nichts am Hut. Also ich muss immer schmunzeln, gerade wenn wir auf den Events bei dir waren, da sagt ja eigentlich jeder, ich habe schon mein Leben gern geschrieben. Das trifft für mich jetzt nicht zu. Ich habe mit Schreiben gar nichts am Hut. Bei mir war es einfach dann irgendwann 2023, wo ich so gemerkt habe, so hey, 1.900 € netto im Monat ist okay, aber auch jetzt halt nicht die Welt. Und irgendwie geht extrem viel weg davon jeden Monat, obwohl man noch nicht mal eine eigene Wohnung hatte. Dachte mir, da muss ja irgendwie einfach mehr geben. Dann habe ich angefangen, wie vielleicht viele auch junge Leute, bei YouTube zu gucken, passives Nebeneinkommen, Online-Geld verdienen. Da haben wir schon so gesehen, was Texten bezahlt werden. Erst war es so beim Mystery Shopper angelangt, wo du so in Läden gehst und solche Shopping-Sachen vortäuschst.
Offline?
Ja, offline. Also gehst du wirklich zum Beispiel in Deichmann hin, lässt dich da beraten und so, gibst dann auf solchen Plattformen eine Bewertung ab, wie dieser Laden ist und dafür kriegst du Geld. Dachte mir, ist ja jetzt auch nicht schlecht. Fährst an einem Samstag mal so 5 Läden ab und wirst dafür bezahlt.
Hast du es dann mal gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe
Okay.
die Kurve dahinter, den Bogen dahin nie gespannt, aber ich habe das mal gesehen und dann kam halt so Texten. Dachte mir, das ist ja auch cool. Hey, mit Texte schreiben und bezahlt werden. Da war auch schon so ein KI so ein Thema, wo es hieß, ja, mach das mit KI, wer dafür bezahlt, über Plattform. Da kam da eigentlich eins zum anderen. Dann ging es ja los mit Fiverr, wo man das an die Gigs geschaltet hat und die ersten Aufträge gemacht hat. Für Schüler und Studenten hauptsächlich, Hausarbeiten oder KI-Texte vermenschlichen, dass die
Also,
KI.
das war das dein erster online selbstständig verdienter Euro, eine Arbeit für ein Schülerschreiben?
Genau, online. Vorher war es Autoaufbereitung, aber online war es das, ja. Genau.
Autoaufbereitung, also Detailing intern oder einfach sauber machen?
Genau, richtiges Detailing. Also so mit Pinsel und ganzen Sachen und genau, alles drum und dran. Habe ich auch eine Selbstständigkeit damals. Da hatte ich es angemeldet sogar, tatsächlich vorher.
Okay, das war der erste selbstständige Euro.
Das war der erste selbstständige Euro, nachdem wir es dann offiziell gemacht haben und nicht mehr inoffiziell. Genau, weil ich mich da irgendwo gesehen habe, dachte so, hey Mensch, das mal beruflich machen, so eine Werkstatt und so, wäre auch ganz geil. Aber ja, irgendwann so, also den ganzen Tag hätte ich da jetzt keinen Bock drauf, das immer zu machen. Und dann wurde das halt ein bisschen weniger, was ja auch mit Aufwand verbunden war. Dann ging es halt los, okay, wie kriegst du jetzt Leute hierher? So. Wohnen sie noch zu Hause, der Eltern wollten nicht ständig Leute auf dem Grundstück haben, dann müssen die irgendwie wieder weg, weil man kann es ja bloß abends machen, dann braucht ein Auto halt
Die
Fahrzeit.
sind immer zu dir nach Hause gekommen mit dem
Ja, oder
Auto.
ich bin halt hingefahren, das ist halt alles nicht so smart und dann wurde das halt einfach immer ein bisschen weniger und dann bin ich halt in diesem Online-Thema gelandet und dann war online auf Fiverr dann der erste Euro, wo ich da, mein allererster Euro auf Fiverr war ein Praktikumsbericht für jemand, der auf dem Bau ein Praktikum gemacht hat und der gesagt hat, er braucht einen Praktikumsbericht für die Uni, weil der hat Architektur studiert. Und er hat gesagt, schreib mir den mal. Ich so, ja, kein Problem, gib mir mal deine Zusammenfassung aus den Praktikumswochen. Da habe ich original 5 Stichpunkte bekommen, was er in 4 Wochen Praktikum gemacht hat. Ich habe mir so also 4 Wochen Praktikumsbericht aus den Fingern gesaugt, der war 10 Seiten lang. Wahrscheinlich war der Bericht spannender als sein Praktikum im Allgemeinen. Dafür habe ich dann $80 bekommen oder so auf Fiverr. Hab da 4 Stunden an so einem kleinen Tisch mit einem PC gesessen, in so einem Campingstuhl, hab das geschrieben, weil ich noch kein Büro nichts hatte. Das war der erste Euro online.
Cool, wie hat sich das angefühlt?
Das war crazy, weil das war 4 Tage, nachdem ich meinen ersten Gig geschaltet habe, wo das sagte, hey, ich brauche einen Praktikumsbericht. Und ich so, ja, wie wollen wir es mal? 80 Euro. Was? 80 Euro? Das mache ich an einem Nachmittag, das ist ja krass. Und da hatte ich dann Blut geleckt und da ging es halt immer so Step by Step weiter.
Ja,
Dann
ist schon
irgendwann
sehr
hatte man
anders.
halt mal Copywriting gehört.
Wenn man sonst im Stundenlohn denken, ist 80 Euro dann schon eine Stange.
Irgendwann hatte ich halt Copywriting gehört und dachte immer, Copywriting, Ghostwriting ist das gleiche. Und dann, glaube ich, dauert es nicht lange, bis man auf den Namen stößt, dann muss ich mit Copywriting beschäftigt und dann. Ja, kam es daher, dann hast du ein anderes Angebot gehabt, bei dem ich mal ein Fiverr-Coaching gemacht hatte. Und dann mich dann zum Glück für die MBA entschieden, sitze ich hier.
Jetzt sitze ich hier
Jetzt sitze ich hier.
zwischen verschwitzten Copywriting-Sessions für die Projekte. Cool.
Genau.
Sascha, ich glaube, da können wir für heute eine Schleife dran machen an die Episode hier.
Yes.
Danke dir. Hau
Danke auch
rein.
für die Information.